Happy Shooting, Folge 274, 270 und 4.
Die heutige Folge wird euch präsentiert von
enjoyyourcamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Hast mich direkt überrumpelt.
Du bist aber auch nicht flexibel, oder?
Doch, ich bin extrem flexibel, aber nur, wenn ich darauf vorbereitet bin.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja, grüezi wohl.
Dann mach mal einmal was nicht Angekündigtes.
Dann fängst du einfach an.
Dann fällst du vom Hocker hin. Du hast jetzt gesagt.
Ja, das stimmt, weil ich die Marke gesetzt habe. Aber das interessiert, glaube ich, die Fotozuhörer da draußen nicht, wie unsere Audiotechnik hier funktioniert. Denn hier ist Happy Shooting.
Das sind eh fast alles Geeks, oder?
Natürlich.
Gibt's auch echte Nicht-Geeks, die das hier hören?
Oh, ich glaube, da sind ein paar dabei. Doch.
Würde mich ja interessieren. Folge 274. Ab in die Kommentare mit euch.
Ja, das ist das Schwierige bei Nicht-Geeks.
Ach so, die hören doch, da müssen die doch auch einen Computer, da müssen die doch schreiben, also ich weiß.
Also wer nicht Geek ist, kann ja mal einen Kommentar schreiben, kann sagen, hier, ich bin nicht Geek und höre euch trotzdem.
Ja, man muss nicht Geek sein, um ein Audioboot zu hinterlassen, aber okay, wir sind schon so ein bisschen in Hektiklaune, weil wir haben ja heute irgendwie nur eine gute Stunde und dann muss ich hier weg.
Genau, mit wir meint der Chris, der da gerade gesprochen hat, nämlich Chris Marquardt. Bei Twitter auch zu finden unter @ChrisMarquardt. Willst du das mal kurz buchstabieren?
Nö, das finden die
okay.
Leute. Happy Shooting findet mich auch.
Und mich findet man bei Twitter, ich bin der Boris, unter meinem verlängerten Pseudonym BN Sonic und meine Webseite
was hast du
unter.
Verlängertes Pseudonym.
Ja.
Aha.
Wenigstens etwas, was ich verlängert habe. Ansonsten findet man mich bei www.nsonic.de, N-S-O-N-I-C. Ja, das so viel zu Happy Shooting, aber hier geht's um die Fotografie und heute mit welchen Themen?
Ja, wir fangen mal an mit, lass mal gucken, wir lassen heute mal wieder eine neue Aufgabe raus.
Eine neue Aufgabe, dann haben wir von Anna eine E-Mail gekriegt zu ihren Anfängen und Fragen zum Scannen und überhaupt und an sich.
Von Anna eine analog
und
digital. Gut. Harald hat uns eine Frage geschickt zum Thema Kinderfotografie.
Dann gibt es neben dem Trigger Happy, den wir letztes Mal vorgestellt haben, auch einen Trigger Trap.
Jo, das hat gerade vorhin bei der Vorbereitung zu etwas Verwirrung geführt. Mhm. Dann einen Link-Tipp zu einer recht coolen iPhone-App.
Noch einer, genau. Dann hast du einen ganz tollen Link-Tipp zu sehr schönen Regenbildern.
Richtig, dann von Christopher was zum Thema größeres Display für die Spiegelreflex.
Jo, dann hast du einen Kaufberatungslink zur Street-Fotografie.
Genau, wir haben...
Da steht Deutsch Street-Fotografie, ja, okay.
Ja, Feedback zu dem Pfannkuchen. Also vom letzten Mal.
Richtig, was STM ist, was es tut, wie laut es ist und da werden wir mal drüber schnacken. Ja, und es gibt einen neuen Podcatcher von Apple. Hat nichts mit Fotografie zu tun, aber mit unserem Podcast natürlich.
Ja, und wie immer natürlich das Geräuschreißel, aber zuerst mal ein Hallo aus, ich rate mit, ich weiß nämlich nicht.
Ja, kann man erraten.
3, 2, 1, diviértete fotografiando.
Das klang Spanisch.
Korrekt!
Haha, das kommt mir Spanisch vor.
Das ist wieder ein Kollege von Christian gewesen. Also vielen, vielen Dank für die Einsendungen.
Boah, wo arbeitet denn der Christian? Der hat ja 1000 internationale Kollegen. Das ist ja cool.
Jupp. Klasse. Nicht schlecht, ne? Ja, und dann haben wir ein Geräuschrätsel und das kündigt uns, ich lasse einfach mal abspielen.
Hallo Happy Shootler, hier ist der Dominik mit einem neuen Geräuschrätsel. Viel Spaß beim Raten. 3, 2, 1...
Nochmal hören?
Ich glaube, ich kenne das. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Ich habe nicht bei der Auflösung nachgeguckt, aber ich glaube, ich weiß, was das ist. Das hat so einen gediegenen Sound.
Ein gediegener Sound, das passt schon,
ja. Gediegenen Sound.
Ja. Hören wir nachher, was es denn nun genau ist. Jo. Ja, was machen wir hier? Wir machen einen Podcast. Wie hört man einen Podcast? Am Computer, am iPhone?
Also mal ganz kurz von der Fotografie weg, weil es gibt ja was Neues. Ihr könnt Happy Shooting hören über die Website, indem ihr einfach auf die kleinen Player klickt oder mit einem Podcatcher, sei es jetzt Instacast oder iCatcher oder Downcast oder Podcaster, nee, Pocketcasts oder es gibt da 1000 verschiedene Sachen. Nein, 1000 nicht ganz, aber mindestens 5-6 Stück. Und seit gestern gibt's noch einen neuen und zwar völlig ohne große Trompeten und ohne Tata hat die Firma Apple einen Podcatcher veröffentlicht für iOS und der heißt Podcasts. Ganz einfach. Mhm. Und gibt's gratis im App Store und ist tatsächlich so super einfach, easy. Man findet Sachen relativ leicht. Man muss keine große Anleitung lesen. Das tut einfach ganz gut. Und das kann man da jetzt in Zukunft einfach auch seine Podcasts abonnieren und zwar entweder direkt streamen oder runterladen. Ist alles ziemlich eingängig. Also schaut euch den mal an, wenn ihr noch so am Suchen seid, womit ihr Podcasts hören wollt. Finde ich ziemlich cool, das Ding. Also, und zwar auf iPhone oder iPad. Läuft auf beiden.
Ich fand ihn ja ganz sympathisch, weil in der Kategorie bei den Hobbys war der Ensonic Podcast ziemlich weit oben gelistet. Direkt in der Übersicht dieser Top. Doch, er ist ja noch online.
Ist noch online, ja.
Er ruht so ja nur.
Dieser alte Daily Photo Tips von mir, der ist ja auch noch online. Mhm. Aber auch nur so halb. Also. Naja, aber ist okay. Also, nee, finde ich gut. Also, wer das mal ausprobieren möchte, könnt euch einfach mal.
Also wer jetzt schon Instacast oder Konsorten hat, der braucht das wahrscheinlich nicht laden.
Aber so, es ist sehr schön. Also es ist mal wieder klassisch Apple, ne? So alles sehr, sehr simpel.
Ja.
Hat jetzt auch keine hyper-advanced Features, aber schon einiges. Also du kannst auch so direkt, ach was weiß ich, was ich immer ganz nett finde, so die Möglichkeit, Folgen direkt per Link zu verschicken und so.
Ich glaube,
sagt, nur, hey, hör dir das mal an.
Dass viele der Zielgruppe gar nicht verstehen, was da für eine lustige Animation auf dem iPhone kommt, wenn man das Cover nach oben schiebt. Das ist nämlich ein Tonbandgerät, was da läuft.
Och, das würde ich jetzt gar nicht sagen. Ich meine, ich möchte ja unsere Hörer nicht unterschätzen.
Ja, unsere Hörer werden das kennen, das ist schon klar, aber jetzt so.
Man kennt man doch aus dem Fernsehen noch.
Und meinst so. Du?
Ja.
Na gut. Ich fand das ganz lustig. Ich hätte mir stattdessen lieber eine bessere Bedienung irgendwie gewünscht und nicht diese mal wieder, um nach vorne zu spulen, irgendwie so einen schmalen roten Strich da mit dem Finger treffen und Slider. Das ist alles irgendwie.
Also das geht besser. Ist Version 1.0, aber ich finde es interessant, weil sie gliedern damit ja diese Podcasts aus iTunes aus so ein bisschen.
Das stimmt, ja. Ist also, ja im Online-iTunes-Store da vom iPhone oder iPad aus sind ja keine Podcasts mehr drin. Also da braucht man
sind jetzt. Sind die schon weg da?
Ich glaube ja.
Also auf dem Rechner sind sie noch drin und ich glaube, da bleiben sie auch drin.
Das nehme ich mal an, ja.
Aber jetzt so auf den.
Nee, vom Mobilen Devices. Sind die raus. Also da wollen sie es, glaube ich, jetzt übersichtlicher machen, dass du dann wirklich da Musik und andere Angebote wirklich trennst.
Ja. Naja, gut, ja, also.
So soll es sein.
Gucken wir mal, wie sich das noch entwickelt. Ist auf jeden Fall erstmal eine ganz. Ganz nette Geschichte, weil ich denke, das zeigt auch so ein bisschen den Stellenwert der Podcasts. Also es ist noch nicht zu Ende und vielleicht entdecken jetzt viele neue Leute jetzt auch die Podcasts. Also wer jetzt diesen Podcast neu hört, Happy Shooting, herzlich willkommen, hoffentlich bleibt ihr dabei und wir steigen jetzt mal ins Thema Fotografie ein.
Mit einem Nachtrag zur letzten Folge. Da hatte ich euch ja berichtet, dass es von Canon neben der neuen Kamera, der 650D, auch neue Objektive gibt. Ein 40mm Pancake, Blende 2.8 und eben dieses, was war es, 18 bis 100, hätte ich beinahe gesagt 100, irgendwas 35, egal, nachhören, letzte Folge. Das Besondere an diesen beiden neuen Objektiven ist der Autofokusmotor, der nämlich jetzt auf den Namen STM oder auf das Kürzel STM hört. Was für Schrittmotor, also Stepper-Motor.
Stepper-Motor, genau.
Ne, steht. Und da ist die Ankündigung von Canon halt gewesen, dass es eben einen schnellen, präzisen, sanften und geräuscharmen Fokus eben für den Videobetrieb geben soll damit. Und inzwischen wissen wir ein bisschen mehr, weil es gibt die ersten Leute, die dieses 40mm haben und haben darüber berichtet. Dan Carr zum Beispiel und andere. Unter anderem auch Lens Rentals. Und die haben eben streckenweise jetzt nicht nur berichtet, sondern auch Videos ins Netz gestellt. Und ich habe mir da mal ein bisschen was durchgelesen und bin so ein bisschen verhalten in meiner Vorfreude auf das Objektiv, was ich eigentlich ganz gerne gehabt hätte und vielleicht noch gerne habe. Weil das mit dem Fokus weiß ich nicht, ob das so geglückt ist. Dieser Stepper-Motor funktioniert nämlich nur, wenn Strom am Objektiv anliegt. Das ist jetzt insoweit nicht verwunderlich, denn das ist bei jedem Objektiv so, wo ein Autofokus-Motor drin ist. Da muss ja irgendwie mit Strom versorgt werden. Das ist also erstmal soweit in Ordnung. Das Problem bei diesen STM, zumindest bei dem 40 mm, ist, dass der manuelle Fokus auch nur mit dem Fokusmotor funktioniert. Das ist also ein Steer-by-Wire-System.
Mhm.
Kennt man das von doof. Diesem ganz teuren Objektiv, das ist glaube ich ähnlich, dieses Canon, das 85 1.2, das hat sowas, meine ich, auch drinne. Da haben sie das wohl unter anderem deshalb gemacht, weil da eben sehr schwere Glaselemente bewegt werden und weil man dann, wenn man da auf manuellen Fokus umschaltet, auch einen größeren Fokusweg haben kann, also dass man manuell also viel sanfter und feiner fokussieren kann, als das mit normalen Autofokus-Objektiven möglich ist. Das geht natürlich, wenn man so ein Steer-by-Wire-System hat. Und das ist jetzt hier bei diesem 40 mm Pancake auch, und das bedeutet, das Ding macht eben immer Geräusche. Also ich kann nicht wirklich manuell fokussieren, es wird immer der Motor benutzt, nur dass man ihn dann eben selber bewegt. Und der Witz an diesem Ding ist aber, dass dieses Objektiv jetzt in einen Standby-Modus geht. Das bedeutet jetzt, also das mögen bisher die Objektive auch gemacht haben, man hat das nur nicht gemerkt. Weil wenn man jetzt den Auslöser halb durchtippt, um dann eben zu fokussieren zum Beispiel, oder eben die Fokustaste drückt, wenn ihr die getrennt habt, die beiden Funktionen, dann wacht die Kamera ja auf und der Autofokus wird mit Strom versorgt und alles ist gut. So, und ob das Objektiv jetzt vor der Kamera in Standby geht oder nicht, das werdet ihr einfach nie merken, weil wenn ihr einen manuellen Fokus gemacht habt, habt ihr das mechanisch gemacht, da war eh kein Strom nötig. Jetzt merkt man das aber, weil wenn ihr nämlich auf einen manuellen Fokus gestellt habt und wollt manuell fokussieren und macht jetzt noch kein Bild und wartet noch einen Augenblick, arrangiert noch irgendwas und wollt nochmal dann schnell nachfokussieren, dann geht das plötzlich nicht mehr, weil das Objektiv schon eingeschlafen ist. Da muss man also wieder den Auslöser halb antippen, damit das Objektiv aufwacht, damit der Strom hinkommt, und dann kann man erst weiter manuell fokussieren.
Mm.
Das ist also echt ein Haken bei dem Ding, finde ich. Also weiß ich nicht, ob das im täglichen Einsatz wirklich relevant ist, aber da bin ich erstmal hellhörig geworden. Sollte man im Hinterkopf behalten.
Ich finde ja den Sound nicht uninteressant. Ja,
zum Sound komme ich auch noch. Was das noch bedeutet mit diesem Steer-by-Wire ist, dieses 40 mm, ich weiß nicht, wie es bei dem anderen Objektiv ist, aber das 40 mm ist nicht innenfokussiert. Das heißt, wenn man auf die weiteste Entfernung geht, also auf unendlich, fährt das Objektiv halt ein Stückchen raus. Es wird also ein bisschen länger. Und bei so einem Pancake ist das schon ganz ordentlich. Also ich will jetzt nicht sagen, es wird doppelt so dick, aber es wird schon, glaube ich, einen guten Zentimeter dicker. Wenn ihr jetzt das Objektiv in diesem Zustand von der Kamera abnehmt, also ihr seid fertig, Kamera ausschalten, Objektiv runter, dann kriegt ihr das Objektiv nicht wieder eingefahren, weil es ja kein Strom dran. Und es ist auch nicht so konstruiert, dass es automatisch einfährt, wenn die Kamera ausgeschaltet wird oder so. Ich meine, gut, wie sollte das auch tun? Dann müsste er über den Kondensator haben oder so. Das Einzige, was der Dan Carr da gesagt hat, ist, also man kann natürlich durch sanften Druck oben auf das Objektiv gegen den Motor arbeiten und es einfahren. Aber ob das so empfohlen ist, weiß er nicht.
Das will ich nicht machen. Du bist ja da wahrscheinlich am anderen Ende eines Getriebes. Und
ja, es ist nicht so schön. Also wo man mit jedem Objektiv einfach mal schnell auf manuell geht und zipp das Ding einfährt, das geht da natürlich nicht. Wäre jetzt kein Problem bei Innenfokussierung, aber das hat das Ding eben nicht. Ja, so viel dazu. Und dann gibt es natürlich noch Geräusche. Und zwar ist das STM nun alles andere als geräuschlos. Es ist deutlich leiser als zum Beispiel ein 50 mm 1.8, dieses Nifty 50, ne? Der Joghurtbecher. Wer das Ding hat, der kennt dieses Sägezahngeräusch.
Immer gleich schnell.
Mhm. Das hat das STM nicht. Also das STM geht da wirklich ein bisschen sanfter beim Fokus vor. Es springt nicht so heftig hin und her, sondern fährt etwas sanfter zum Fokuspunkt. Aber man hört es noch. Also wir verlinken
ja, wobei diese Soundaufnahme, du musst ja immer vorsichtig sein bei Soundaufnahmen, wie nah das Mikro dran war, wie weit das Gain aufgedreht ist. Ist
natürlich das interne Mikro der Kamera, wo das Objektiv genau dran sitzt.
Ne? Und das ist hinterher nochmal ordentlich verstärkt. Also es gibt da diesen Link, wo dann das Video, gibt so ein Video auf YouTube, wo das entsprechend, wo man sich das anhören kann. Und also ich bin da vorsichtig mit Beurteilung nach so einem Video. Ich will das lieber mal in Person hören. Richtig. Aber was ich interessant finde, ist, dass dieser Schrittmotor jetzt tatsächlich auch unterschiedliche Geschwindigkeiten fährt. Also der macht nicht nur sondern macht da also der geht so in verschiedenen Tempi
los. Der kann Gas geben, wenn er weiß, er muss noch ein Stück und dann kann er aber sanft abbremsen.
Und damit ist er natürlich super geeignet, um eben so Continuous Focus für Video zu machen, wenn es die Kamera unterstützt.
Wenn es die Kamera unterstützt.
Und bisher gibt es, glaube ich, nur eine oder so, die es kann von Canon. Also ich hab schon gelesen, dass Canon, dass natürlich die 5D Mark III Leute jetzt irgendwie nach einem Firmware-Update schreien.
Ich glaube, das ist raus, das
Update. Canon hat wohl, Canon sagt wohl, sie werden es nicht updaten.
Ich hab auf doch, der 5D Mark III. Wo ich denn das gelesen, dass es ein Update gibt? Oder war es sogar für die 5D Mark II? Aha. Ich hätte es notieren sollen. Ich habe irgendwo einen Tweet gesehen, dass es ein Firmware-Update gibt für die 5D. Ich weiß jetzt noch nicht für welche. Moment. Ich nehme mal an, für die 3er.
STM.
Unterstützung. Support STM. Moment. Irgendwie sowas.
Supports the STM, aber in welcher Form ist supported?
Na, das weiß ich natürlich
nicht. Ist tatsächlich
nicht.
Ein Continuous Focus beim Video supported?
Das,
oder?
Das weiß ich nicht. Also
das glaube ich halt
kann
nicht.
Sein, dass es einfach generell unterstützt wird. Also dass überhaupt was funktioniert.
Weil das bietet sich natürlich für Video extrem an, dieses Objektiv, durch diesen Pancake, durch diesen STM.
Richtig. Wobei das Pancake natürlich das Problem hat, wenn du manuell machen willst, also wenn du einen Follow-Focus reinbauen willst, da musst du natürlich bei so einem Pancake erstmal eine Mechanik haben, dass du den Follow-Focus überhaupt an den Fokusring bringst, weil das Ding so nah an der Kamera sitzt, dass du ja quasi unter das Prisma kommen musst.
Ja, da müsste man dann irgendwie noch so Remote Control mit so einem kleinen Joystick, weißt du, oder so einem kleinen Rädchen, so einem Fly-by-Wire.
Ja, das Objektiv macht wäre Fly-by-Wire. Möglich, wäre dann möglich, ja.
Rein theoretisch von der Technik her müsste es möglich sein, vielleicht. Ach, mal schauen, man darf träumen. Mal
gucken, was da noch kommt. Also es ist nicht geräuschlos. Ich finde die Ultraschallmotoren leiser. Erstmal so rein von dem, was ich jetzt auf diesen Videos gehört habe. Aber wie du schon richtig sagst, man muss da mal ein bisschen vorsichtig sein. Was ist das für ein Mikrofon? Wie ist die Verstärkung da gewesen? Und. Kompressoren. Mal gucken. Also, aber so dieses manuell auch nur über den Motor, weiß ich noch nicht, ob mir das so gefallen möchte.
Was mir unglaublich gefällt, ist die Brennweite als solche, weil 40 Millimeter, da werden jetzt die Kleinbildfotografen wahrscheinlich sagen, Moment mal, 50 ist doch die Normalbrennweite. Nee, 40 ist viel näher an der Normalbrennweite.
Rechnerisch, 40, ja, ne?
Rechnerisch, wenn du die Diagonale vom Sensor nimmst, dann ist die Normalbrennweite 43 Millimeter ungefähr.
Genau, das ist ja
das heißt, so das 40 ist tatsächlich deutlich näher dran.
Normalbrennweite ist ja als Diagonale des Bildformats definiert. Und da wären wir dann schon in der Richtung. Es ist einfach auch für die Objektive, die Klassiker sind ja 50 Millimeter und 35 Millimeter. Und es ist aber schon so, also ich empfehle durchaus einen 50er, da kann man eine Menge mit lernen und wenn man irgendwie engere Gassen, Straßen oder sowas macht, dann ist 35 ganz cool. Aber es ist eben schon, dass ich immer wieder auch von Leuten gehört habe, ach, 35 ist mir eigentlich ein bisschen weit und 50 ist mir eigentlich schon wieder ein bisschen zu nah und dann holen sie sich dann doch einen Zoom oder sowas. Und das 40er liegt so genauso in der Mitte, ne? So auf dem Vollformat ist es halt ein bisschen weiter als das 50er. Kann nicht schaden. Und an einem Crop ist es dann eben ein bisschen länger als das 35er, was ja auch nicht schädlich ist. Also das ist interessant, dass sie das dazwischen gepackt haben.
Und jetzt mal abgesehen von der ganzen Technik, wie ist es denn? Also wo es ja eigentlich wirklich drum geht, nämlich wie
Bild
ist es denn optisch?
Qualität soll wohl über die Zweifel erhaben sein. Also was ich da gesehen habe bisher an Testbildern, sehr, sehr gut. Also natürlich jetzt nicht mit einer L-Linse oder sowas vergleichbar, aber ich meine, wir reden von einem Pancake, das irgendwo in einem 200-Dollar- oder 200-Euro-Range liegt und dafür soll es erstaunlich gut sein. Also wirklich gute, scharfe Abbildung, auch offenblendig, schon mit guten Kontrasten, natürlich etwas abgeblendet besser, auch in die Ecken eine gute Abbildung haben und soll wohl relativ wenig anfällig sein für diese chromatischen Aberrationen. Und selbst da wissen wir ja, das ist alles gar nicht mehr so schlimm. In Lightroom einen Klick, dann ist das weg. Tja, also rein abbildungstechnisch, was ich gesehen habe jetzt, also ist auch in den Links da, die wir dann in die Shownotes schmeißen, zu sehen, hätte ich jetzt keine Bedenken, das zu empfehlen. Und der Dan Carr geht sogar so weit zu sagen, dass er ab jetzt statt dem 50-1.8, was immer so die Empfehlung war, jetzt eher das 40-2.8 Pancake empfiehlt. So für den Einstieg.
Aha. Ne, ist natürlich auch super klein und handlich. Also das ist schon.
Es ist wirklich, du steckst das einfach mit in die Hosentasche, das trägt wirklich nicht mehr dick mit auf. Und ich meine, gut, es ist jetzt nicht Blende 1.8, ne? Es ist klar. Es ist ein 2.8 ist aber auch nicht schlecht. Kann man sicherlich gut mit arbeiten. Die Kameras heute haben sowieso ISO bis zum Abwinken, also das ist nicht wirklich das Problem. Ja, also.
Ich habe übrigens noch gelesen, dass der Schrittmotor, also nochmal kurz zur Lautstärke, weil in diesem Video, denke ich, wird es tatsächlich massiv übertrieben oder hoch gepegelt, dass der Motor tatsächlich ruhiger ist ruhiger als alle Objektive mit normalem Motor und sogar ruhiger als ein paar L-Objektive. Also er kann nicht wirklich laut sein nach draußen.
Also das zweite Video, was ich da gefunden habe, das packen wir mit rein. Da ist es halt im fairen Vergleich, ist an der gleichen Kamera mit den gleichen Einstellungen gemacht. Ja. Einmal das 50-1.8er, was ja wirklich nervig laut ist. Und dann im Vergleich das 40-2.8er, was halt hörbar ist, aber sich doch angenehm zurückhält. Ja. Aber es ist eben nicht so, wie ich am Anfang dachte, dass sie da wirklich jetzt eine Technik haben, die dann quasi gar keine Geräusche mehr intern ans Gehäuse überträgt. Hätte ja auch sein können, aber haben sie nicht gemacht.
Aber wie jetzt genau so ein Schrittmotor funktioniert, weiß ich immer noch nicht.
Steht bei Wiki.
Gut, bei Wiki.
Ja, das ist auch dieser Klassiker mit Kern in der Mitte und Magnet außenrum und dann hast du verschiedene Polaritäten und dann kannst du verschiedene Winkelschritte davor geben, in verschiedenen Schritten eben winkelweise das Ganze weiterdrehen. Und wenn du dann nur genügend Anschlüsse von hast, dann sind die Winkel auch entsprechend klein, dass du extrem fein das Ding steuern kannst.
Na gut. Wenn du das sagst.
Ja, ich bin da kein Physiker, aber der Schrittmotor ist, glaube ich, so den Klassiker, den man im Physikunterricht mal ganz einfach aufgebaut hat.
Ich nicht, aber gut.
Nicht?
Nee.
Ach so.
Oh, ist okay. Gut, damit wären wir, glaube ich, durch bei dem.
Ja.
Bei dem 40er.
Also ich denke grundsätzlich.
Ist schon interessant. Ich glaube, wir finden es beide recht spannend, was ich ja lustig finde, weil normalerweise
ist immer so, ja, hier, komm.
Nee. Das ist lustig. Also es ist halt mal was anderes.
Da passiert mal wieder was.
Du, ich hab eine Kaufberatung gefunden.
Erzähle.
Ja, und zwar bin ich kürzlich über einen Artikel gestolpert und den habe ich mir natürlich gleich weggespeichert, weil ich den ganz gut finde. Du weißt ja, dass ich mich gerne mal so ein bisschen mit Streetfotografie beschäftige und da ist immer so diese Frage, was nimmt man denn für eine Kamera? Und diese Frage, die kommt jedes Mal, speziell wenn du mit einer dicken Spiegelreflex unterwegs bist und du willst was Unauffälligeres haben. Ja, da ist halt dann die 5D Mark II mit dem 24-105 ist nicht wirklich unauffällig. Okay. Und jetzt bin ich über diesen Artikel gestolpert. Der ist auf Englisch, aber trotzdem finde ich sehr, sehr gut. Digital Cameras for Street Photography, an Opinionated Buying Guide. Also da hat jemand gesagt, okay, ich sage jetzt einfach meine Meinung zu den Themas, zu den Kameras und geh mal so ein bisschen durch, was jetzt an diesen verschiedenen kompakteren Kameras gut ist für und vielleicht nicht so gut ist für die für dieses Genre. Und da nimmt er aufs Korn die Leica M9, okay.
Das ist schon das Schlachtschiff, ja.
Oh ja. Die Fuji X-Pro1, die Olympus EP3, die Ricoh GXR, die Sony NEX 7, die Fuji X100 und die Leica X2. Und das sind alles Kandidaten, die natürlich in dem Bereich ganz gut in Frage kommen. Und ich möchte ihn einfach mal so hier hinstellen, ohne viel drüber zu erzählen. Das muss man sich einfach mal angucken, weil ich finde, es ist A, sehr schön geschrieben und B, ja, kann man sich dann so mit dem, was man da hört, glaube ich, ganz gut auch eine eigene Meinung bilden.
Mhm. Also quasi mal so ein Vergleich dieser Systemkameras aus anderem Blickwinkel.
Richtig.
Meine ich von der technischen Seite so.
Genau, und das finde ich sehr gut. Das hat mir richtig gut gefallen. Also ich linke dahin in den Shownotes Folge 274.
Richtig. Ist ja eigentlich klar, dass Deutschland meines Wissens die einzige Sprache ist, in der diese großen Zahlen falsch rumgesagt werden?
Deutschland ist die einzige Sprache.
In Deutschland spricht man mit Deutsch die einzige Sprache, wo das falsch ist?
Ich weiß nicht, ob es die einzige ist, aber du meinst jetzt, dass man sagt 74 und nicht 74.
Ja, genau.
Ja.
Ich finde das ja nur Kacke. Also immer, wenn irgendeiner eine Nummer diktiert und man will die aufschreiben, dann bist du erstmal instinktiv dabei, das falsch rum hinzuschreiben.
Ja, dann beschwer dich mal bei der Sprachentwicklung, die über die letzten so und so viele tausend Jahre stattgefunden hat.
Fürchterlich.
Ja, dann so find mal jemand, bei dem du dich da beschweren
darfst. 270 und 4 geht doch auch.
Ja, dann sagst du das ab jetzt so und wirst dann im Laden immer dumm angeguckt.
Das ist Folge 270 und 4. So ist das nämlich.
Ja.
Ich will, dass das so ist. Und was ich auch will, ist euch etwas ganz Tolles vorstellen.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Tja, denn diesmal hat mir enjoyyourcamera.com wieder was ganz Geiles geschickt. Ihr wisst, ich bin gerne mit Blitzen unterwegs, so mobil, strobist-like, schnell mal was aufbauen, schnell mal ein bisschen das Licht formen und fotografieren. Und da gibt's ja verschiedene Möglichkeiten, wie man auf seinen Systemblitz, also diese kleinen Aufsteckblitze, Lichtformer drauf bekommt. Da haben wir auch schon verschiedene Sachen vorgestellt und jetzt gibt es das Mobile Studio. Und das verfolgt einen anderen Ansatz. Wo habe ich es? Achso, hier. Und zwar ist da so ein Kunststoffadapter, der wird über den Blitz gestülpt. Und weil diese Systemblitze ja nun unterschiedliche Größen haben, gibt es auch unterschiedliche Kunststoffadapter. Die sind auf der vorderen Seite, wo dann die Lichtformer draufkommen, sind sie eben kreisrund mit vier Klemmen als Aufnahme für die Lichtformer. Und in der Mitte ist eben so ein rechteckiger Ausschnitt, so eine Aussparung. Und der wird auf der Rückseite weitergeführt in einem Kunststoffgehäuse, der ein bisschen flexibel ist und innen drinne so leichten gummierten Eindruck macht, also so ein bisschen rutschfest ist. Und das wird dann richtig schön ein bisschen mit Spannung über den Blitzkopf drüber gestülpt und dann sitzt dieser Adapter da eben fest drauf. Man muss eben nur einmal gucken, was für einen Adapter man braucht. Das ist aber bei den verschiedenen Größen beschrieben, so beispielsweise welche Blitze da drauf passen. Ansonsten einfach mal nachfragen bei enjoyyourcamera.com. Ja, und wenn man diesen Adapter drauf hat, dann kommt in diesem Mobile Studio Paket ein Sammelsurium an Lichtformern. Also, ich habe hier zum Beispiel eine viereckige Softbox. Die wird mit Streben aufgebaut. Diese Streben kommen an diesen Adapter und in diese Streben hineingesteckt oder die Streben werden hineingesteckt in diese Softbox, die halt innen drinne wieder reflektiert, außen schwarz ist und dann können da eben entweder kann da ein weißes Tuch davor gemacht werden, ganz klassisch, unverfälscht das Blitzlicht. Aber es gibt hier auch 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Farben an Überzügen, die man da drüber machen kann. Also von zwei Blautönen über Orange, Rot, Grün und Gelb, um da eben das Licht zu färben quasi. Braucht ihr nämlich den Filter dann nicht direkt vors Blitzlicht machen, sondern einfach die Softbox mit diesem entsprechenden Tuch abdecken. Ziemlich geil.
Ja, und der Adapter, der direkt auf den Blitz passt, der ist blitzspezifisch, der Rest dann überhaupt nicht mehr?
Der Rest überhaupt nicht mehr.
Oh, okay.
Also an den Adapter kommt dann immer dasselbe Zubehör dran, deswegen der Adapter. Der adaptiert eben von dem Blitzkopf auf dieses Zubehör. Ja, und neben dieser viereckigen Softbox gibt's dann, das muss man aber noch dazu kaufen, das ist dann optional eine Octabox. Eine kleinere Octabox, ich habe jetzt nicht gemessen, wie viel sie im Durchmesser hat, aber das ist noch überschaubar. Ist eher so interessant, denke ich, für Kopfporträts, wenn ihr eine schöne runde Reflexion haben wollt im Auge, dann ist das ganz angenehm. Wobei ich sagen muss, die Octabox, ich habe sie versucht aufzubauen, ich habe mich nicht getraut, weil die echt extrem unter Spannung steht.
Hast du die Videos gesehen?
Die sind ganz neu, die sind ja dann auf meine Bitte hin sind die gemacht worden. Ich denke mal, die sind dann auch auf der Webseite zu sehen, da könnt ihr euch das anschauen. Man muss da wirklich ein bisschen herzhaft rangehen.
In den Videos siehst du das auch, dass man da tatsächlich auch herzhaft rangehen darf. Also diese Streben, die sind ja aus so einem Plexiglasmaterial und da darf man schon ein bisschen dran zerren oder soll man sogar. Dafür hat das nachher auch die richtige Spannung natürlich.
Richtig, das ist der Vorteil, dass es wirklich in Form bleibt. Ich habe es mich nicht getraut, ich bin da eher so der Legastheniker, habe Angst, mich dabei zu verletzen. Habe aber gesehen, dass das eine Frau geschafft hat. Und von daher
wird das denn damit sagen?
Ja, das hat, man sagt erstmal das schwächere Geschlecht und so, weißt du, mehr künstlerisch und so und
nicht. E-Mails dann bitte an boris@happyshooting.de.
Ja, natürlich. Also ich habe ja nichts dagegen, dass ich eher so der Neandertaler bin und eher mit der Axt drauf haue. So feinmotorisch bin ich halt nun mal nicht. Liegt halt daran. Aber was haben wir noch an Lichtformern? Eine Snoot zum Beispiel. Und zwar, wer schon mal auf dem Workshop war oder Videos von gesehen hat, Chris hat für sein professionelles Blitzsystem solche Snoots. Das ist so eine schwarze Röhre, die sich nach vorne eben verjüngt, um das Licht wirklich auf ein, statt breit zu streuen, auf ein kleines Spot, um den Spotpunkt zu bringen. Und diese Snoot hier, die sieht quasi genauso aus wie die von diesem teuren professionellen System. Ist halt ein kleines bisschen kleiner, logischerweise, im Durchmesser. Was aber nichts macht, weil vorne ist der Durchmesser auch nicht viel kleiner oder größer bei deinem System. Und wenn das noch nicht Spotlicht genug ist, gibt es zwei verschiedene Wabenaufsätze für diese Snoot, die man vorne noch draufpacken kann, Chris, genau wie bei deinem System. Und zwar einmal eine grobe und einmal eine feine Wabe, wo man dann eben nochmal definieren kann, wie stark ist der Lichtabfall am Rand von der Wabe, also wie gezielt setze ich den Punkt nochmal. Das ist mit dabei. Dann kann ich natürlich auch, wenn ich schon eine Wabe haben will, wenn ich also ein breiteres Spotlicht setzen will, kann ich auch eine Wabe direkt auf den Adapter packen. Dann habe ich direkt eine runde Wabe vor meinem Blitzlicht und kann damit so ein bisschen die Streuung zur Seite vermeiden und einen engeren Lichtkegel erzeugen. Außerdem ist dabei ein kleines Beauty-Dish, so Spannbreite ungefähr Daumen-Zeigefinger. Kann ich so mit Daumen-Zeigefinger kann ich das noch anfassen und hochheben. Also ein relativ kleines Beauty-Dish, aber sehr schön für kreisrunde Reflexe in den Augen. Also auch hier wieder Kopfporträt-Einsatz, ganz genial. Mal kurz den ganzen Kram hier zur Seite, das ist echt viel. Dann ist dabei so ein... Ja, wie sagt man dazu? So ein Dom. Also kreis, rund, matt, wie eine Flurlampe, Badezimmerlampe. Also ein kreisrunder Dom, wo dann halt reingeblitzt wird, sodass ihr aus eurem Spotlicht, was ihr habt, was ja nur in eine Richtung leuchtet, quasi ein Glühbirnenlicht machen könnt, also rund machen könnt, dass ihr rundum leuchten könnt. Ganz praktisch, wenn ihr eine Raumausleuchtung haben wollt. Fahrzeuge zum Beispiel von innen versteckt ausleuchten wollt oder eben nicht nur das Model beleuchten wollt, sondern eben auch noch die Wand daneben, dahinter und da drüber, damit ihr indirektes Licht bekommt zum Schatten aufhellen. Das geht damit. Und richtig nifty fand ich ja hier kleine Bahndoors, hier Scheunentore. Das ist auch so ein Aufsatz, wird auch einfach vorne reingeklippt und dann sind hier, ich klipp's hier gerade mal rein, dann sind da diese vier Scheunentore dran, zwei kleine, zwei große, wie an diesem Profisystem, sodass man ganz gezielt sagen kann, pass auf, ich will hier das nackte Blitzlicht vielleicht nach vorne kommen lassen, schön hartes Licht, aber ich möchte nicht, dass das Licht hier auf den Hintergrund streut. Ich will nur, dass es zum Model streut. Es soll nicht nach oben an die Decke, es soll nicht auf den Hintergrund, es soll nicht auf den Boden, es soll nur nach vorne. Das kriegt ihr mit diesen Bahnen, du hast ziemlich gut hin. Und das alles in so einem mobilen System, das passt locker in so einen kleinen Karton rein. Die Einzelteile, wenn euer Fotokoffer nicht rappelvoll ist mit Objektiven, könnt ihr auch einfach mit in den Fotokoffer stecken. Fand ich ziemlich cool. Also hat mich doch angemacht, das System.
Und übrigens noch was Neues, falls jemand in letzter Zeit versucht hat mit unserem alten Gutscheincode. Wir haben es ja letztes Mal, glaube ich, gesagt, ne? Der Gutscheincode, ja. Der war ja noch veraltet, der ist jetzt neu. Der heißt jetzt Happy Shooting 2012.
Ah, also
einfach,
prima.
Einfach merken, Happy Shooting 2012 beim Bestellen eingeben und dann bekommt ihr 5% Rabatt auf jede Bestellung, auch für das Mobile Studio.
Richtig, Happy Shooting 2012. Vielen Dank, enjoyyourcamera.com.
Jo.
So.
Der Christopher hat uns was geschickt. Was ist das denn? Das habe ich noch nicht gesehen.
Der hat uns was geschickt und zwar, ich lese einfach mal vor. Hallo Happy Shooter. Ich bin heute bei golem.de auf den Artikel Zusatzsucher riesiges Display für DSLRs gestoßen. Hier geht es um ein 5,6 Zoll Display mit einer Auflösung von 800x600 Pixeln. Doch richtig so. Interessiert sicher den einen oder anderen. Ja, und dann kommt der lange Link, den packen wir natürlich hier auch in die Shownotes zur Folge 270 und 4. Mit freundlichem Gruß, Christopher.
Ah, ich schaue mir das hier gerade an. Das ist so, quasi so, das würde über den HDMI abgegriffen.
Richtig, da holst du quasi über HDMI das Bild von der Kamera auf dieses Display. Wie gesagt, 5,6 Zoll, 800x600 Pixel.
Ist ja erstmal so nichts Besonderes,
hast
oder?
Hast zwei Lautsprecher am Rand.
Ah, okay.
Das heißt, hörst auch noch den, kannst, also wenn du Video dir anguckst, hast du auch noch den Ton mit dabei. Und das Ganze wird mit Strom versorgt über Canon-Akkus. Und zwar über die LPE6. Da schieß mich jetzt tot. Sind das die, die in der
Das sind die für die 5D Mark II.
In der 5D drin sind, ne? Die neueren. Genau. Ja. Darüber kannst du das Ganze betreiben. Oder über 6 AAA-Akkus. Was sicherlich, wenn man im Feld ist, auch nicht gerade schlecht
ist. Und was, glaube ich, noch interessant ist, das Anflanschen an die Kamera, das ist jetzt nicht irgendwie, wie man das so von diesen Videomonitoren kennt, dass man das irgendwie auf einen Hotshoe drauf tut, sondern es ist tatsächlich unten an, so wie so eine L-Bracket im Prinzip, ist es unten angeschraubt am Stativgewinde und kommt dann so seitlich hoch und dann hat man so wie als ob es ein an die Kamera angeflanschtes Klappdisplay wäre.
Bloß in groß
also eben. Man klappt das dann quasi raus und hat dann noch so ein kleines Hood dafür und was weiß ich alles. Erstmal, das sieht mal spannend aus. Also das könnte ich mir sogar vorstellen, da mal irgendwie, wenn man was Größeres macht, mit sowas zu arbeiten.
Jo, und als Preis stand dabei irgendwas von $330. Ja, warum nicht?
Ja, das kann man sich mal anschauen.
Klingt jetzt nicht übertrieben. Ich habe hier noch auch so einen kleinen, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich habe hier so einen kleinen Monitor. Es könnte sein, dass das sogar ein 8 Zoll ist. Der hat aber kein HDMI. Der hat nur irgendwie, ich glaube, VGA. Den hatte ich mal an einem Server.
Na gut, die Kameras hauen ja zumindest meistens ihr Display, was sie hinten auf dem Display haben, eben nach HDMI raus. Mhm. Und damit lässt sich das dann auch von außen angucken. Spannend.
Ja, der Chat sagt, ob 800x600 und 4:3 nicht ein bisschen wenig ist. Aber ich denke mal, wenn man jetzt irgendwie Full HD nehmen würde.
Moment, 4:3. Wir reden jetzt ja erstmal wichtig von der Kamerabedienung und so weiter. Wenn ich mir die 5D Mark II anschaue, die hat kein 16:9 Display hinten drauf. Also da würde ich sagen.
Aber ein 3:2, ne?
Das müsste, naja, nicht mal, oder? Ist es tatsächlich 3:2 oder ist es 3:2 plus noch ein bisschen mehr, weil da oben
bisschen,
und unten manchmal noch Sachen eingeblendet sind?
Ja, ich glaube noch ein plus ein bisschen mehr. Wenn man ein Bild Fullscreen sich da anguckt quasi, dann ist aber noch ein bisschen Rand.
Also ich glaube 4:3 könnte das schon durchaus sein. Ich habe jetzt nicht die Pixel nachgezählt, aber vielleicht macht es ja mal jemand.
Na, ich denke, es könnte schon ganz angenehm sein.
Naja. Aber man braucht ja nicht unbedingt so ein dickes Display, um tolle Bilder zu machen.
Nee, und angenehm ist auch manchmal was anderes, aber es gibt ja auch Leute, die mögen im Regen losgehen, ne?
Ja, das fand ich so klasse. Ich bin ja einer, der immer propagiert, Leute, geht mal bei Regen los. wenn eure Kamera das kann, dann ist gut. Wenn nicht, dann packt sie in einen Ziploc-Beutel, schneidet unten ein Loch fürs Objektiv rein oder so. Da kann man sich entweder was basteln oder es gibt auch professionelle Regenhüllen. Wobei ich da noch nie eine gebraucht habe. Oder nehmt einen Assi mit, der euch einen Schirm hält. Aber geht mal bei Regen raus, da bekommt ihr die Bilder, die sonst kein anderer bekommt und auch total geniale Bilder. Und ein Fotograf namens Steve McCurry, dessen Blog hat einen Artikel oder ein größeres Post mit vielen Bildern mit dem Titel Right as Rain. Und zwar hat der ein Jahr lang den Monsun dokumentiert.
Dokumentiert, das ist ja Monsun
fotografiert.
Schon und regenheftigster Art, ja, geil.
Ja, und hat aber dabei natürlich also nicht nur einmalig geile Bilder rausbekommen, sondern eben auch festgestellt, dass das eben nicht das Desaster ist, als dass man den Monsun so aus westlichen Augen sieht, sondern dass das einfach tierisch wichtig ist, dass es da im Jahr so viel regnet zwischendurch mal, weil sonst könnten die da nicht leben. Und der war jetzt unterwegs in Indien, in Afghanistan, in Nepal, in Indonesien, in Australien und ich sag mal so ein bisschen zumindest Monsun-Ausläufer habe ich ja damals vor ein paar Jahren in Nepal auch mal bekommen und habe da auch mal so ein bisschen im Regen fotografiert. Aber was der da gemacht hat, ist einfach klasse. Der hat tatsächlich diesen Monsun dokumentiert als das, was er ist, nämlich als was sehr Wichtiges für die Menschen dort und das Ganze mit tollen Bildern, das macht echt Spaß, da mal durchzuscrollen und zu gucken, weil du kriegst solche Sachen nicht anders als bei Regen. Diese cool. Bilder gehen einfach anders nicht. Also es ist echt toll, kann man sich mal irgendwie so ein Viertelstündchen Zeit nehmen oder auch länger gerne und sich einfach mal diese Monsunbilder anschauen.
Ja, kenne ich auch noch nicht. Muss ich mir auch noch angucken.
Wir verlinken es natürlich in den Shownotes.
Das ist gut.
Tja, Folge 274. 274, wie du sagen würdest.
270 und 4.
270 ohne und. 274.
Oder 274, können wir auch machen.
Mhm. Gut. 274.
Kann ich voll mitleben.
Ja, der Markus hat was ausgegraben für uns. Oder sollen wir zwischendurch mal kurz, bevor wir zu Markus kommen,
wollen wir mal gucken, die Medien was checken?
So in den sozialen Medien abgeht.
Auf Twitter fragt der Carbon Compound. Die Antwort letzte Woche zum Verblauen durch den NDX-Filter, also diesen variablen neutrale Dichtefilter, war logisch. Ne? Hatten wir gesagt, zwei Polarisationsfilter. Mhm. Mich wundert, dass die Hausmauern blau werden. Normal.
Was hast du denn für einen Weißabgleich?
Das, also einmal
welche Farbe hat die Hausmauern?
Einmal der Weißabgleich und einmal natürlich, welches Licht fällt auf die Hausmauern. Also wenn da natürlich viel Tageslicht drauf fällt, kann das natürlich schon sein, dass auch das natürlich verstärkt wird. Und das ist natürlich ja, dann
der
blau.
Der ist im Chat, sag doch mal. Sag doch mal kurz an, was also Hausmauern, weiß, grün, blau, gelb, rot,
Backstein. Natürlich, wenn das ursprünglich ein...
Ah, Moment, stopp, halt, stopp. Er sagt, er hat Testfotos mit Weitwinkel gemacht.
Das macht ja nichts.
Nö, das macht schon was, weil du hast natürlich hier zwei Polfilter, die aufeinander sitzen. Und wenn das Licht dann auch noch in einem sehr flachen Winkel da durchgeht, was es bei Weitwinkel nun mal tut, deshalb heißt es ja Weitwinkel, dann muss dieses Licht nicht senkrecht durch diese zwei Polfilter durch, sondern sehr diagonal und damit hat einen sehr weiten Weg da zurückzulegen. Und jetzt hast du plötzlich alle möglichen Effekte, die passieren. Also das schreibt er jetzt auch im Chat, dieses kreuzweise Dunkel in der Mitte. Ne?
Du da hatte ich ja drüber berichtet mal. Also wenn du die Dinger zu weit abblendest, dann siehst du halt dieses Interferenzmuster von den beiden Filtern. Das ist klar, aber das hat erstmal nichts mit Blau zu tun.
Ja, und jetzt schreibt er, die Ecken waren graubeige wie immer und in der Mitte war nicht nur der Himmel, sondern auch die Mauer blau. Gut, die Türken, ja.
Ja, das wird dann aber, da nichts dafür. Das wird dann wirklich an der Technik dieser Filter liegen. Also wenn du die zu stark abdunkelst, dann bringt das nichts mehr mit diesen NDX-Filtern.
Genau, also Richtung je schwärzer und je weitwinkliger und vor allem je mehr in Kombination, desto mehr hast du halt potenziell Probleme.
Richtig.
Dass die ja, der Pixelfetisch möchte wissen, wie er im Dunkelsack den Stream starten kann. Der meinte vorhin, er sei gerade am Entwickeln. dafür gibt's die Nase.
Ach so, ja, muss man
gut zielen. Beide Hände, das ist das Problem, wenn du Film aus der Kamera oder aus der Filmpatrone in so eine Entwicklungsspule machst, dann machst du das im Dunkelsack, hast beide Arme da drin. So, und jetzt klingelt das Telefon. Na, viel Glück.
Also Carbon Compound fragt nochmal nach, ob das ein China-Böller-Effekt ist oder ob das auch bei den teuren passieren kann. Soweit ich weiß, ist das kein China-Böller-Effekt, sondern es ist prinzipbedingt. Also wenn du zwei Polarisationsfilter gegeneinander verdrehst, wird es natürlich dunkler, aber im Weitwinkelbereich siehst du dann eben das Interferenzmuster. Wenn du im Telebereich arbeitest, dann nimmst du immer die Bildmitte, also da, wo sich das Muster trifft und da dunkelt es natürlich dann ab. Aber was dann bei dieser Abdunklung passiert, das ist schwer vorhersagbar. Also da wirst du eine Tonalität reinkriegen. Auch sowieso, wenn du den automatischen Weißabgleich hast, dann ist es immer Glückssache, was die Kamera da noch rausholt. Also da würde ich in jedem Fall den Weißabgleich fix einstellen oder eben hinterher am Rechner korrigieren. Sprich mit RAW arbeiten. Aber das hilft dir alles im Weitwinkelbereich nichts. Also da kriegst du einfach diese Interferenz. Das hatten wir ja mal, als ich so ein Ding hier zum Testen hatte. So für leichte Abdunklung war das cool, konnte ich mir so ganz gut für Videogeschichten vorstellen, wenn man gerade irgendwie so irgendeine Abdunklung braucht, ohne sich jetzt genau auszurechnen, das muss jetzt ein Achter und ein Zweier sein oder sowas, sondern man dreht einfach ein bisschen. Aber wenn man es richtig dunkel haben will, weil du, was weiß ich, Wolkenbewegungen festhalten willst und solche Späße, so richtig lange Belichtungen oder Schweißer fotografieren willst, dann greift man wirklich lieber zum nativen tausendfach oder sowas. Das ist dann qualitativ besser.
Gut. Der Michael Knaut fragt auf Google Plus. Hallo Chris, hallo Boris. Ich habe ein Stativ, auf dem ich meine Kamera befestigen kann. Nun wollte ich mir von Enjoy Your Camera die faltbare Softbox 60x60 cm mit Neiger Quenox für Aufsteckblitze zulegen und dieses Teil bei Bedarf auch auf mein Kamerastativ befestigen. In Klammern, nein, ich habe kein Lampenstativ. Also das ist wichtig. Ich will das aufs Kamerastativ machen. Nun ist mir völlig unklar, wie ich das Teil auf meinem Kamerastativ befestigen kann. Eine Recherche zu den gängigen Stativanschlussgewindemaßen bei Kamera, Lampenstativen und Stativadaptern verwirrte mich total. Die Rede ist davon ein 1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 5/8 Zoll Stativanschluss und dann noch das 16 mm Spigot. Welches Gewindemaß ist wofür gut und was brauche ich nun, um die Softbox auf mein Kamerastativ befestigen zu können? Vielen Dank für euren geilen Podcast. Macht doch lange weiter. So 3, 2, 1, Happy Knips. Ich mache das mal eben kurz auf. Ich weiß nämlich jetzt auch nicht genau, was die für einen Anschluss hat, aber das müsste man ja rausfinden können. Also tatsächlich, dieser 1/4 Zoll und 3/8 Zoll Anschluss, das ist mal ganz klassischer Kameraanschluss. Und das hat einfach mit der Historie zu tun. Früher gab es eher so diese 3/8 Anschlüsse. Heute gibt es den kleineren 1/4 Zoll. Da gibt es auch so Adapterschräubchen, die man reinmachen kann.
Ich gehe von aus, dass der Neiger ein Spigot aufnahm.
Der hat einen sogenannten Spigot oder Spigot Anschluss.
Der wird dann drüber gestülpt und festgeschraubt.
Das sehe ich jetzt hier auch auf dem Bild. Das ist tatsächlich eher für Lichtstative. Das heißt, dieser Anschluss, ja, wie erklärt man den? Den muss man sich mal anschauen.
Man stelle sich einfach einen kleineren Metallbolzen vor, der senkrecht nach oben steht und da wird dann dieser Neiger drüber gestülpt und von der Seite mit einer Schraube befestigt, einfach festgeklemmt. Ziemlich praktikabel, schnell gemacht und ganz toll. Das Problem ist bloß, dass so ein Spigott wahrscheinlich nur schwerlich auf das Kamerastativ bekommst.
Nein,
stopp. Oder gibt es da Adapter dafür?
Die haben oft ein Gewinde drin. Also nicht jetzt das Teil, was drüber gestülpt wird, sondern das Teil, wo man drüber stülpt.
Die haben auch noch ein Gewinde drin, ja.
Die haben auch noch ein Gewinde und das kannst du wieder auf dem Kamera. Die haben meistens dieses 1/4 Zoll Gewinde.
Ach so, meinst du, dass man das Spigott dann quasi, dann müsstest du an dem Kamerastativ quasi die Kupplung abnehmen, also wenn du eine Wechselplattenvorrichtung oder sowas hast, müsste man die runternehmen und dann das Spigott stattdessen draufschrauben.
Also das Spigott, also dieses Spigott, sagen wir mal das Männchen, ne? Mhm. Das käme dann quasi oben auf die Wechselplatte drauf, also mit diesem 1/4 Zoll Gewinde. Und darauf könnte man dann wieder was anderes tun.
Oh, du bist ja pfiffig.
Verstehst?
Du bist ja pfiffig.
Ich habe jetzt mal gerade mal so ein Foto in den Chat gepostet, wenn du das mal kurz anschaust. Das linken wir auch in den Shownotes. Da siehst du eben dieses, ich meine, 1/4 Zoll Gewinde.
Ja, die Dinger haben schon Gewinde. Das hat meins ja hier auch.
Das kannst du dann, also das, man muss da tatsächlich das eine oder andere Mal so ein bisschen um die Ecke denken bei diesen Sachen. In der Regel kein Problem, aber wenn eben dieser Spigot drauf ist, dann.
Da hast du recht, wenn man das Ding jetzt quasi auf die Schnellwechselplatte, also man müsste sich dann eine Schnellwechselplatte dafür holen, wenn man nicht dauernd wechseln will, und dann kann man das wieder auf sein Kamerastativ setzen. Das ist gar nicht doof.
Wobei,
Mensch, du bist ja gebildet, wa?
Total.
Voll studiert.
Wobei, da würde ich mir fast die Frage stellen, warum kaufst du nicht einfach ein günstiges Lichtstativ? Das hat schon diesen Spigot oben dran. Oder willst du halt einfach nichts Zweites mitnehmen? Das könnte natürlich dann die...
Das könnte der Grund sein,
ja.
Gut. Das Problem ist, wenn man kein Lampenstativ nimmt, sondern das Kamerastativ nimmt, dass man die Softbox nicht so hoch bekommen wird, wie man sie gerne hätte.
Diese Lichtstative, die sind immer viel, viel weiter auszufahren in der Regel, ja.
Ne, also ich sag mal, so ein Lichtstativ 1,80 ist erstmal so eine normale Höhe. Für ein sehr kompaktes hört es da schon fast auf. Aber so die etwas gängigeren Lichtstative, da reden wir dann schon mal über auch 2 Meter oder 2,20 Meter. Und da hängt dann eben deine Softbox dran. Bei einem Kamerastativ, da reden wir dann, wenn da kein Auszug mehr dran ist, keine Mittelsäule, die hochfährt, dann ist da also oft schon irgendwo bei 1,50, 1,55, 1,60 irgendwo so Schluss, je nach Stativ. Mhm. Also da musst du mal gucken, wie hoch du das kriegst, dein Stativ. Weil die Softbox relativ niedrig zu haben, das bringt dir dann nur wieder was, wenn das Model zum Beispiel sitzt. Ja, ansonsten wirst du immer irgendwie nur gerade oder von unten beleuchten und das sieht dann nicht so schön aus.
Also Lichtstative oder Licht... wonach sucht man denn da? Also die gibt's auf jeden Fall auch bei unserem freundlichen Sponsor Enjoy Your Camera und die auch in teilweise sehr handlich und nicht wirklich groß auftragend.
Da würde ich im Zweifel aber auch direkt mal bei Enjoy Your Camera fragen. Weil genau. Die wissen ja, was daran geht. Die können auch mal im Laden schnell mal ausprobieren. Die können da bestimmt weiterhelfen.
Denke ich auch. Und letztlich noch der Markus Siegel. Wie macht ihr denn das mit dem Lightroom-Katalog, wenn ihr mit zwei Rechnern oder zwei Anwendern dran arbeiten wollt? Netzlaufwerk geht ja nicht. Dropbox ist ziemlich asynchron. Gibt es vielleicht zusätzliche Produkte, die LRCAD-Datenbank, was eigentlich ja eine MySQL-Datenbank sein soll, als Netzwerk-Datenbank umstricken? Mhm. Ansonsten macht weiter so. Geiler Podcast. Hab schon viel gelernt. 3:1. Lustiges Fotografierer. Das war schwäbisch. es ist keine MySQL-Datenbank, es ist eine
SQLite.
SQLite-Datenbank, genau. Mhm. Und ja, die geht nicht mit mehreren Nutzern. Und die, in Dropbox würde ich das nicht tun, nicht wirklich.
Also ja, was machst du dann? Schon gar nicht gleichzeitig dran arbeiten, das würde ich schon mal gleich ganz vergessen. Ich mache es schlicht gar nicht. Ich habe die Kataloge auf verschiedenen Rechnern. Ich habe den Hauptrechner, da sammle ich alles. Und auf dem mobilen Rechner habe ich eben auch Kataloge drauf. Und irgendwann überkommt es mich da mal wieder, wenn ich Platz brauche. Dann exportiere ich vom Notebook den Katalog. Da gibt es nämlich einen als Katalog speichern zum Beispiel. Und dann kann ich mir das hier rüberziehen auf den Hauptrechner, einfach übers Netzwerk rüber kopieren. Und entweder lasse ich es dann so als externen Katalog oder ich sage eben aus Katalog importieren. Und da kommen alle Bearbeitungsschritte und alles mit.
Ich glaube, genau das tue ich auch. Also unterwegs auf einem kleinen Rechner quasi mal dran arbeiten und hinterher dann zu Hause exportieren und dann wieder importieren. Und das muss man sich einfach so ein Workflow muss man einfach haben. Ich denke, wenn du tatsächlich ein wirklich netzwerkfähiges, multi-user-fähiges System haben willst, dann findest du in der Preisklasse heute überhaupt nichts.
Nee.
Nee, nicht wirklich. Also es, das ist einfach so, weil das ist richtig Aufwand mit Locking und allem. Ja. Zeug drumherum.
Aperture macht das auch nicht. Fand ich auch total damals schon sehr frustrierend.
Ja, aber das ist nun mal so.
Tobias Nopper fragt übrigens, ich suche mich tot, aber ich finde keine allgemeingültige Empfehlung, wie viel Pixel ein Bild hoch und breit sein sollte, wenn man es ausbelichten will. Welche Abmessung nehmt ihr zum Beispiel für 9x13, 10x15, 13x18? Ja.
Also die meisten Ausbelichter, also
er sagt übrigens, online. Er sagt übrigens 3:2:1, lustige Fotomoche. Das war badisch.
Wenn du das sprichst, ist das nicht
badisch. Nein, ich bin ja kein Bade. Hallo? Ich lese vor, was da steht.
Badener, bitte.
Da steht lustige Fotomoche.
Gut.
So. Ja. Und welche Auflösung nehmen wir? Also ich schicke an den Ausbelichter, wenn ich sowas mache, die Auflösung, die ich habe, schlicht und ergreifend. Das heißt, ich rechne da nichts runter. Ich nehme das, was ich habe. Und wenn ich zum Beispiel Fotobuchgeschichten mache, hier fotobuch.de, Fotobuchexpress24 und wie sie nicht alle heißen, dann haben die ja ihre eigene Software. Und da weiß die Software, wie groß das Bild sein soll, welches Produkt ich gewählt habe, also welche Qualität dahinter herauskommt. Dann nehmen die mein Bild und machen intern irgendein Voodoo und verkleinern das, sodass der Upload wahrscheinlich möglichst klein ist. Und da werden die wahrscheinlich sich ausrechnen, hier so und so viel Pixel auf einen Inch und werden dann sagen, was weiß ich, mit 200 Pixeln per Inch reicht das hier oder dafür brauchen wir 300 oder dafür reichen 150. Und dann werden die sich das halt zurechtrechnen.
Und diese viele dieser Programme, also wenn jetzt ein Stück Software ist von dem Anbieter, und du quasi einträgst, welche Größe du ausbelichtet haben möchtest, dann geben die dir meistens schon irgendwie so eine rot-gelb-grüne Ampel und sagen dir dann, nee, das ist gut genug oder das geht gerade noch so. Also die haben da auch schon irgendwelche Vorgaben, die sie drin haben. Oft schreiben sie es auch tatsächlich irgendwo in ihre FAQs rein, wie groß sie das haben möchten.
Jo.
Ja, Gitterhead auf Twitter. Gibt es so einen schwarzen Überzug, um einen Durchlichtschirm nachträglich daran zu hindern, alles dicht nach hinten zu streuen?
Nennt sich Jacke.
Nennt sich Jacke oder schwarzer Stoff, Molton, M-O-L-T-O-N.
Die würde ich wahrscheinlich nicht nehmen, der ist ziemlich schwer. Also
gibt es auch in dünn. Molton gibt es auch in verschiedenen Dicken und so.
Da muss man ihn ganz dünn nehmen. Ansonsten schwarzen Samt. Also einfach mal in den Stoffladen gehen, gucken, was es da so hat. Gegebenenfalls
lichtundurchlässigen Stoff.
Genau, gegebenenfalls, ja, da muss ja nicht hundertprozentig dicht sein. Ja.
So als Produkt habe ich es noch nirgendwo gesehen.
Zwei Bahnen einfach zusammenlegen, drüber. Mhm. Mach dir einen Klettstreifen dran. Passt.
Ja, bisschen eine Handarbeit darf sein. Oder muss in dem Fall.
Muss, ja.
Elri 100, wie belastbar sind Schnellwechselsysteme? Finde keine Gewichtsangabe wie bei Stativ oder Stativkopf. Egal, welche man nimmt.
Ich habe es nicht ausprobiert.
Kurz noch zum Chat. Angbo, ja, es gibt Kombischirme, aber die Frage war ja nicht, ob es Kombischirme gibt, sondern ob man den Überzug nachträglich noch dazu kaufen kann. Wie belastbar sind diese Systeme? Stehen da irgendwo, hast du mal schon Kiloangaben gesehen?
Nein, habe ich nicht. Aber ich bin neulich durch einen Wildwald gelaufen, hatte ich mein Stativ geschultert. Oben am Stativ ist ja der Kopf dran mit der Schnellwechselplatte. Da habe ich hier von Really Right Stuff so einen Kopf drauf. Das ist so eine AK-Swiss-kompatible Geschichte. Und da war halt eine Platte drin und an dieser Platte hing meine 5D Mark I und an der 5D Mark I hing die Russentonne, also das 1000 mm Spiegeltele. Und die habe ich einfach mal so locker über die Schulter und bin damit durch den Wildwald gestratzt. Und ich hatte nicht ansatzweise das Gefühl, dass da irgendwas rausflutschen könnte.
Ja, also ich habe auch bisher, zumindest bei den gängigen Systemen, sei das jetzt irgendwas von Manfrotto oder sonst was, habe ich jemals irgendwie das Gefühl gehabt, sie wären zu filmschick. Ich würde es nicht irgendwie so ein billiges Supermarkt-Plastiksystem mir da anschauen.
Ja, das würde ich auch nicht nehmen.
Die meisten sind einfach wesentlich stabiler, als man glaubt. Ansonsten, ja, geh in den Laden und probier sie aus. Das ist wahrscheinlich das Beste.
Also man kriegt auch schnell ein Gefühl. Also wenn du mal ein gutes System gesehen hast, guck dir mal so ein teures System an, so ein gutes AK-Swiss-System oder sowas, guck dir das mal an. Und dann guck dir mal, einfach nur zum Vergleich, ob du es kaufen willst oder nicht, irgendwo in so einem Großhandelsmarkt so ein 20-Euro-Stativ inklusive Schnellwechselplatte an und dann guck dir die Platte an und fass dir mal an und dann hast du schon mal so die Spannbreite. Dann weißt du ungefähr, wie das aussieht und wie sich das anfühlt. Ja, so sieht das aus. Ronny Ophir fragt noch, macht mich wahnsinnig. Ich lege meine Pano-Abschnitte in Lightroom 3 als Stapel ab. Dann werden sie in Photoshop Elements zusammengefügt. Legt ihr das Ergebnis oben auf den Stapel? Löscht ihr die originalen Bilder? Danke, Ronny. Ich habe nicht so viele Panos. Ich habe irgendwie eine überschaubare Ansicht an Panoramen. Und ja, ich habe die Originale aufgehoben, weil man weiß ja nie, ob es irgendwann nochmal eine andere Software gibt, mit denen ich was anderes damit machen will. Und das Panorama dann oben in den Stapel abgelegt, damit ich, wenn ich den Stapel zusammenklappe, in der Übersicht eben immer das Panorama sehe. Ja. So habe ich das gemacht.
Also ich hab Bilder gehabt, die vor Jahren irgendwie nicht stitchbar waren, weil die Software nicht gut genug war und weil ich zu blöd war, um es richtig zu fotografieren. Und die habe ich mir aufbewahrt und habe es dann später nochmal probiert, Jahre später mit besserer Software. Und dann ging es auch besser mit dem Stitchen. Aber wenn ich ein Pano fertig habe, habe ich es fertig. Dann schmeiße ich die Originale drunter weg. Ja, also ich bewahre mir tatsächlich dann nur noch das Pano auf. In entsprechend guten Auflösung und in einer entsprechenden Ausarbeitung. Also für mich mache da kurz einen Prozess. Den Platz, den brauche ich.
Jo.
Ganz einfach. Tjo. Mackie auf dem Chat sagt übrigens, Stepper-Motoren sind genau andersrum aufgebaut, als Boris das erklärt hat. Anker ist der Magnet und drumherum die Spulen. Ähnlich wie beim Brushless-Motor, nur eben mehr Spulen, wenn es noch nicht erklärt wurde. War gerade im Funkloch für die letzten 30 Minuten. Ja. Ja, ne, siehste?
Ja, dann guck mal auch nochmal auf Wikipedia nach und sag mir, wo das andersrum ist. Es gibt wahrscheinlich beide Seiten. Genauso wie du das übrigens auch flach hinlegen kannst und an eine Magnetschwebebahn rübergeht, aber ich glaube, dann ist es kein Stepper-Motor mehr. Wie dem auch sei.
Ja, ne? Ja, jetzt aber zum Markus. Der hat uns nämlich einen Link geschickt. Hi Boris, hi Chris. Letzte Folge 264 habt ihr in den Bildbesprechungen auch Lightpainting angesprochen. Kennt ihr eigentlich auch die App Holographicum? Damit kann man mit dem iPad oder iPhone einen Schriftzug in einer Langzeit reinmalen. Ich hoffe, der Kommentar kommt noch vor Folge 300 aus dem Bodensatz. Jawohl. Macht weiter so, 3-2-1, Happy Shooting.
Ja, das ist mal eine ganz coole App. Da gab es mal irgendwie so ein Video von und jetzt gibt es eben die App da auch im App Store zu kaufen. Also man stelle sich vor, man hat irgendwie dreidimensionale Schriften und man stellt sich da irgendwas zusammen. Und jetzt benutzt man das iPad, damit dieses in einem Zeitintervall quasi scheibchenweise durch diesen 3D-Schriftzug durchfährt und immer eine Scheibe nur anzeigt.
Also er wandelt quasi den dreidimensionalen Schriftzug in eine zeitliche Abfolge um.
Genau. Und wenn man dann, während man die Kamera lange belichten lässt, dieses iPad möglichst gleichmäßig oder eben auch nicht, das ist ja dann nun der Kreativität keine Grenzen gesetzt, das iPad bewegt, dann erscheint dann eben dieser Schriftzug als Light Painting. Ziemlich pfiffig. Also, ja, probiert's mal aus.
Ja, also ich muss mal gucken. Vielleicht nehmen wir sowas mal irgendwo hin mit, wo man dann auch viel im Dunkeln fotografiert. So Klostergeister zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Da wäre das doch
super. Da sollten wir das mal ausprobieren.
Gut.
Auch ein App-Tipp, genau, hat uns der Daniel geschickt und dann auch noch die Sina in den Kommentaren. Und zwar hatten wir letztes Mal Trigger Happy vorgestellt und es gibt aber auch Trigger Trap. Hallo ihr zwei, schreibt sie oder schreibt er, in diesem Fall der Daniel. Vielleicht könnt ihr euch noch daran entsinnen, ihr habt mir mal das Histogramm erklärt. Meine D800 ist auch schon mittlerweile gekommen und ich kann nur sagen, Geilomat. Das ist aber nicht der Grund, warum ich mich melde. Achso, das ist nicht der Grund. Warum ich mich melde, ich habe eine Alternative zu Trigger Happy. Schaut unten mal selber. Ich warte noch auf die Kabel, die günstiger sind als bei Trigger Happy. Macht weiter so. Grüße aus dem schönen Schöneberg in Berlin. Ja, und das ist also triggertrap.com. Und macht das, was Trigger Happy auch macht. Ist also eine App, wo man verschiedene Parameter einstellen kann und dann über die Kopfhörerbuchse, da gibt es einen Adapter dann eben, einmal ein Plug, den man da reinpackt. Und an diesem Plug kann man dann verschiedene Kabel ranmachen, um verschiedene Kameras auszulösen. Jedes Kabel kostet irgendwie knapp $10 oder sowas. Ja, und dann kann man eben seine Kameras mit dieser App auslösen. Mit verschiedenen Events oder Zeiteinheiten, was auch immer. Also ziemlich genau das gleiche wie bei Trigger Happy, wenn ich das so erst überschaue. Weiß jetzt nicht, ob da welche Software da nun mehr oder weniger oder besser oder schlechter kann. Weiß ich nicht. Sind beides irgendwie diese Kickstarter-Projekte, ne?
Ja, also ich denke, am Ende bleibt es dann irgendwie, also von der Funktionalität wahrscheinlich, halt an der Abhängen, die ist und was die kann.
So sieht das aus. Aber guckt mal rein, triggertrap.com soll erwähnt sein.
Genau, der Harald hat uns ein Audiobuch geschickt.
Ja, hallo.
Oh, ich höre nichts.
Ja, weil das Kabel sich gelöst hat. Moment.
Ja, das Studio fällt auseinander. Hier ist Harald. Ich hätte eine Frage zur Kinderfotografie. Die Frage ist, wie bringe ich Kindern die Liebe zum Fotografieren bei? Beziehungsweise noch viel wichtiger, wie kann ich es fördern, dass Kinder auch so ein Fotoauge bekommen? Im Endeffekt ist es doch relativ langweilig, wenn das Kind von der Lieblingspuppe das 200. Foto macht, jedes Mal mit abgeschnittenem Kopf. Gibt es da irgendwelche Empfehlungen oder gibt es da gute Bücher oder sonstiges? Jo, ich hoffe, mein Beitrag kommt rein. Mit Dank, Harald. Tschüss.
Klar kommt er rein, Harald. Ja, Kinder an die Fotografie führen. Ich würde sagen, hauptsächlich unverkrampft und mit viel Spaß. Ich habe jetzt das noch nicht aktiv gemacht, habe natürlich zwei kleine Schwestern, die habe ich auch aufwachsen sehen und dabei auch ein bisschen helfen dürfen und die haben natürlich dann auch mal eine Kamera in die Hand genommen, aber das habe ich dann nie irgendwie so rübergebracht, ja wie guck mal hier, musst du so machen, sonst ist es falsch, sondern es war eigentlich immer so, als erstes als Erwachsener mal die Angst davor verlieren, dass gleich alles kaputt ist oder vollgesabbert ist oder was auch immer, je nach Altersstufe, sondern einfach mal durchgucken lassen, dann sagen, guck mal, wenn du hier drauf drückst, macht's Klick und dann sehen sie hinterher das Bild schon drauf und dann sind die eigentlich erstmal beschäftigt. Und wenn dann irgendwann Fragen kommen ja nicht wirklich, ja, die spielen ja damit einfach rum. Aber wenn du dann irgendwie siehst, dass immer, weiß ich, der gleiche Fehler, ist mir schwer von Fehler zu reden, aber wenn du sagst, es ist immer der Kopf abgeschnitten oder sowas, dass man dann mal sagt, ja guck mal hier, wenn du die Kamera ein bisschen höher hältst, schau mal hier, oder wenn du da vorne am Ring drehst, dass du weiter wegkommst oder näher rankommst, also zoomen halt, guck mal, dann kriegst du die ganze Puppe drauf oder guck mal, da kriegst du nur den Kopf drauf, sieht auch cool aus, spiel mal ein bisschen mit rum. Also ich habe das nie versucht, irgendwie den Kindern beizubringen, sondern ich habe ihnen eigentlich nur, wenn dann dabei geholfen, damit zu spielen. Also Spaß haben. Und was ist so richtig unterrichten? Keine Ahnung. Hast du sowas mal gemacht mit Jugendlichen oder Kindern?
Ja, also ich hatte mal so Privatworkshop, wo ein paar Jugendliche dabei waren, aber das war jetzt nicht wirklich nur, also das war gemischt eher. Und ach, ich weiß auch nicht. Ich gehe da weniger methodisch vor, sondern eher so, ich versuche halt Dinge zu finden, die viel, viel Spaß machen.
Ja.
Und wo man nicht jetzt wirklich irgendwie mit ganz viel Fachwissen ran muss, sondern wo man sich einfach mal durch Ausprobieren so ein paar Sachen erarbeiten kann und ausprobieren kann. Und da ist ja Fotografie dann wieder geeignet. Also mach doch einfach mal unterschiedliche Belichtungszeiten mit verschiedenen, ja, von Dingen, die sich bewegen, und guck, was hinterher rauskommt. Das ist total spannend, das einfach mal selber zu erfahren und zu erlernen dadurch auch.
Was ich empfehlen würde, um den Spaß daran zu steigern, ist eben Bilder drucken oder halt drucken lassen. Also entweder ausbelichten lassen. Das muss nichts Teures sein. Das kann beim Schlecker so ein 9-Cent-Abzug sein von der Speicherkarte, reicht völlig. Oder wir hatten es mal angesprochen, hier auf dem Klostergeister-Workshop sind wir drauf angefixt, diese kleinen 10x15 Drucker, hier diese Selfies von Canon, oder gibt es auch noch Alternativen von Sony und so weiter. Speicherkarte rein, Knopf drücken, Bild kommt raus, die Kinder können sich's anfassen, können es rumzeigen auf dem Kindergeburtstag oder der Oma zeigen, auf der Familienfeier, und ihr könnt die hinterher an die Wand pinnen oder sowas. Macht eine große Pinnwand, macht eine große Magnetwand, zeigt die Bilder da einfach. Also dass die Kinder sehen, guck mal, das habe ich gemacht. Mhm. Und dann bleibt, glaube ich, auch der Spaß da dran. Ach so, Schlecker ja. Gibt's nicht mehr, ne? Naja, ist egal. Waren doch zu wenig die Abzüge.
So, die Anna hat uns geschrieben. Hallo Boris, hallo Chris. Also zuerst mal schön, dich wieder zu hören, Boris. Aber dass du einfach mit Edsonic Podcast aufgehört hast und ganz zum Happy Shooting umgezogen bist, dafür musst du in die Ecke. Tja,
ich sitze hier sogar in der Ecke, Anna. Also insofern stimmt das schon.
Ja, sie schreibt weiter, habe ewig gewartet, dass du dort weitermachst. Du hast nicht mal eine Nachricht hinterlassen, dass der Podcast pausiert. Oh, jetzt hast du jemanden aber richtig enttäuscht. Oh. Zumindest nicht bei iTunes. Zum Glück habe ich nochmals eine Folge zum Thema RAW wegwerfen, speichern gehört und bin so auch zum Happy Shooting gekommen.
Ich
wollte gerade
sagen, ich habe in Fotofolgen, habe ich doch immer auch Happy Shooting mal erwähnt.
Gut, inzwischen auch die Folgen 1 bis 5 und 150 bis 160 gehört und muss euch loben, ihr seid sehr unterhaltsam.
Siehst du?
Dankeschön, Anna. Danke. Da ich noch nicht alle Folgen von euch gehört habe, weiß ich nicht, ob diese Frage schon gestellt und beantwortet ist. Wenn ja, schreibt mir die Podcast-Nummer. Wenn nein, vielleicht wird sie beantwortet, wenn ich zu aktuellsten Folgen komme. Kleiner Tipp, du kannst auch einfach die Suchfunktion auf happyshooting.de verwenden.
Richtig.
Und
happyshooting.de, da gibt's oben rechts ein Suchfeld, genau. Einfach Stichworte. Ein bisschen fantasievoll bei den Stichworten.
Stimmt.
Und dann findet man das auch.
Ja, aber jetzt zu den Fragen zum Thema Speichern, Digitalisieren. Du sprachst im Podcast, also das geht hauptsächlich an dich, glaube ich, du sprachst im Podcast, dass es inzwischen neue Geräte gibt, die die alten Negativ-Dias digitalisieren. Benutzt du so ein Gerät? Wenn ja, welches? Und wie digitalisierst du? Benutzt du auch einen Scanner zum Digitalisieren von entwickelten Fotos?
Also es geht
wenn ja, welchen und mit welchen Einstellungen? Es
geht um das Scannen. Haben wir schon mal angesprochen, also das wirst du finden, wenn du einfach mal nach Dia suchst oder nach Scanner suchst, dann findest du diese Beiträge. Also alles, wo wir über Scanner gesprochen haben, da geht es eigentlich um das Scannen von Abzügen oder eben ganz oft auch um Dia. Es gibt da diese Geräte, wo man entweder einzelne Dias reinsteckt oder ganze Magazine reinsteckt, und wo dann innen drinne kein Scanner mehr sitzt, sondern eine kleine Digitalkamera, und das geht eben sehr, sehr schnell. Die fotografieren das ab. Und ja, wir haben,
weil die nicht so super sind.
Ja, man muss halt, also Qualitätsunterschiede gibt es immer. Wir haben aber auch schon in den Folgen immer wieder gesprochen und von unseren Hörern auch gezeigt bekommen, die sich selbst Bauten gemacht haben, also selber Vorsätze gebaut haben für Makroobjektive zum Beispiel, oder sich aus einfachen Holzzutaten Ständer gebaut haben, wo die Kamera fixiert wird mit einem Makroobjektiv oder mit einem umgedrehten Objektiv und dann eben auf dem Leuchttisch das Dia liegen haben und dann eben mit ihrer Kamera, mit den Megapixeln, die eben hat, diese Dias abfotografieren, und die Ergebnisse sind absolut überzeugend. Also kann man nichts sagen.
Und mein Geheimtipp, den habe ich auch schon, so geheim ist der nicht mehr, ist, schau mal, es gibt jetzt doch viele Leute, die gerade so Dias digitalisieren wollen. Es gibt von Reflekta ein Gerät, das sieht aus wie ein Dia-Projektor, ist aber ein Scanner. Das heißt, du kannst da ganze Magazine füttern und kannst ihn im Prinzip dann irgendwie über Nacht laufen lassen und sehr, sehr hochqualitativ arbeiten. Das Ding kostet aber, glaube ich, um dann circa ein Tausender. Allerdings kriegt man sowas gebraucht auch wieder ganz gut los.
Ich glaube, das ist so eins dieser Geräte, die auf eBay gerne weitergereicht werden. So einmal kaufen, Magazine scannen, wieder verkaufen.
Genau, also das wäre noch so ein kleiner Tipp, da vielleicht mal ein bisschen reinzuschauen. Gut.
Ja, und dann fragt sie, könnt ihr mir mal schreiben, wie ihr angefangen habt? Nee, schreiben können wir das nicht. Wir können das höchstens erzählen, aber das haben wir ja in den Folgen. Wenn du jetzt sowieso angefangen hast, die ersten Folgen zu hören, haben wir das ja, ja, eh immer mal wieder erwähnt, wo, genau, wir so herkommen und was wir so machen. Und wenn du da jetzt konkret Fragen hast, ganz gezielt, dann schreib einfach nochmal an info@happyshooting.de. Möglichst eine Mail, eine Frage. Das ist dann immer etwas einfacher von der Verwaltung. Mhm. Ne? Also, genau. Anna, hoffentlich kommst du damit weiter. Und ich schätze mal, inzwischen hast du bestimmt schon die eine oder andere Folge gehört, wo wir auch über Dias gesprochen haben.
Buenos Dias sozusagen.
Buenos Dias, das war, glaube ich, eine der ersten, ganz genau. Da sind auch tolle Beispiele verlinkt. Ja, dann haben wir eigentlich die Themen durch, oder?
Ja, ist ja auch gut, weil in 10 Minuten
muss ich jetzt gleich zur Tür raus. Wir brauchen jetzt aber noch eine neue Aufgabe, Chris. Hast du denn eine schöne neue Aufgabe ausgedacht, während ich noch einen Schluck von meinem Wasser nehme?
Ach, jetzt plötzlich den Ball an
die Schulter. Du wolltest anfangen, dann kannst du dir auch eine Aufgabe
ausdenken. Mal eine schöne Aufgabe. Nö, aber hat der Chat vielleicht eine schöne Aufgabe für uns? Mm. Na, wie spontan seid ihr? Hm? Ja, was hatten wir denn heute? Lass uns mal schauen, ob wir irgendwas
an einem Thema Delegieren festmachen hier können. Regen können wir nicht machen, weil das haben wir, ja?
Ja, Regen hatten wir schon. Wir hatten Schrittmotoren. Schritt? Wer ist mit Schritt?
Schritt? Haben wir sowas wie Schritt schon? Ich guck gerade
mal. Nö, ich glaube nicht.
Lololol, lass mich kurz laden. Nee, haben wir nicht.
Dann nehmen wir Schritt.
Also, Thema ist Schritt. Das Ganze funktioniert so, ihr macht bitte ein neues Foto und ladet das bei Flickr hoch. Dann gebt ihr diesem Bild bei Flickr den Tag HS-Schritt mit HS-Schritt. Na, das sieht ja auch lustig aus. Jetzt habe ich HS-Schritt, so. Den Tag HS-Schritt und fügt das Bild der Gruppe Happy Shooting zu. Und dann finden wir das. Wie das Ganze noch genau funktioniert, das ist auch auf happyshooting.de beschrieben, unter dem Link Bilderaufgaben, ganz runterscrollen zu den HGFs, also known as FAQ. Da ist das nochmal alles genau beschrieben. Und die Aufgabe läuft vom 28.06.2012 bis zum 12.07.2012. Achso, und zum Schritt bitte keine... Also es sollte Safe for Work sein.
Genau, bitte SFW. So. Ach, das wird lustig. Ganz gut.
Ja.
So, jetzt haben wir aber noch
ein Geräuschrätsel aufzulösen. Danke an den Chat, an Mackie für diesen Hinweis. So, ein Geräuschrätsel wollen wir auflösen, und zwar dieses hier.
Satt.
Ne? Und da spiele ich mal das hier ab.
Das war eine Leica 1 von Ernst Leitz aus Wetzlar aus dem Jahre 1930.
Wow.
Da haben
die
wir,
Leica, oder? 1. Ich glaube, ich will ja...
Hast du spontan ein paar technische Daten?
Nee, habe ich nicht. 35mm Kamera, fertig.
Leica halt.
Nee, es ist halt eine der ersten Leicas tatsächlich.
Die hat aber auch schon Messsucher, oder?
Die Leica 1 hat, nee, die hatte, das gab es damals in der Form
noch nicht da.
Der war noch nicht gekoppelt. Also da musstest du auch wirklich noch quasi alles von Hand machen.
Okay.
Messsucher kam dann, wobei, warte mal. Nicht, dass ich jetzt gerade Blödsinn erzählt habe. Die Leica 1 hatte die einen Messsucher? Ich bin mir nicht sicher. Ich kann es nicht sagen.
Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Also wir sind
Leica-Experten vor.
Wir sind extrem vorbereitet. Leica 1, 1930.
Nee, also meines Wissens hatte die noch keinen Messsucher. Es kommt ein Nein zurück.
Ein Nein, okay. Glauben wir das noch. Was
die Bestätigung dafür ist. Gut.
So Gesundheit. Soll es sein. Nee, das war gehustet.
Das klang egal.
Das macht nichts.
Völlig egal.
Ich habe hier noch einen schönen Link. Ich glaube, den packe ich nochmal mit dazu. Pack den hier auch mal in den Chat. Mhm. Achso, wenn man das Schriftfeld markiert.
Gut, lass uns doch die Sendung zu Ende bringen. Sonst muss ich gleich den Stecker ziehen.
So sieht das aus.
Alles klar.
Ja, haben wir. Den Link schreibe ich hier kurz mit da rein. So, dann kommt er auch mit in die Shownotes. Ein Bild haben wir auch davon. Ja, genau. Sind wir doch durchgekommen. Just in time, ist doch geil.
Just in time, und ich muss nicht wegen Fußball weg, sondern wegen was anderem. So, ich weiß, da schon wieder Vermutungen geäußert wurden hier. Nee, nee, nee. Also, ich wünsche euch was und du wahrscheinlich auch.
Ja, ich wünsche euch auch alles Gute und allzeit gute Bilder, gutes Licht und überhaupt. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
Alles klar. Bis dann. Macht's gut. 3, 2, 1.
Happy Shooting.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.